Zum einen muss ich sagen, dass diese ganze Sektion von einer meiner Kuratorinnen kuratiert wurde, also nicht von mir, sondern von Betty Schiel, die schon lange, lange für das Festival Programme macht. Und deren Ansatzpunkt war der, dass wir hier im tiefen Westen, wir sind ja Nordrhein-Westfalen, noch ganz, ganz, ganz viel dazulernen müssen. Von meiner Seite kam dann auch viel Unterstützung. Ich bin seit anderthalb Jahren jetzt wieder in Deutschland und ich war 20 Jahre im Ausland und was mir hier sofort aufgefallen ist, dass hier diese sehr gut funktionierenden Verdrängungsmechanismen ist und einer ist eben die 90er Jahre in Deutschland. Da wird einfach nicht drüber geredet.
Mit welchen Filmen sollte das Festival, das diesjährige, denn eben diese Wende thematisieren?
Wir haben uns entschlossen, einen ganz, ganz neuen Film als Herzstück dieser Sektion nach der Wende 1990-2020 zu zeigen und diesen Film dann auch als Eröffnungsfilm zu zeigen. Und der Eröffnungsfilm für ein Festival ist ja auch immer so eine Art Message, so ein Statement. Hier, dafür stehen wir ein. Der Film ist von Ines Johnson Spain und heißt Becoming Black. Das ist ein Dokumentarfilm, ihr erster Dokumentarfilm und dazu auch noch ein autobiografischer. Also es geht um die Geschichte der Regisseurin, die nach dem Krieg in den 60er Jahren in der DDR aufwuchs als schwarzes Kind weißer Eltern. Das klingt jetzt natürlich paradox. Wie kann man ein schwarzes Kind weißer Eltern sein? Da würde ich sagen, guckt euch den Film an, wenn er endlich rauskommt, wenn wir endlich wieder in die Kinos dürfen, aber so viel erzähle ich schon mal. Ines entstand aus einer Liebesaffäre ihrer weißen Mama mit einem afrikanischen Student, der damals in der DDR war. Und der Mann ihrer weißen Mutter war in einer anderen Stadt. Ich weiß nicht mehr genau, arbeiten, war auf jeden Fall nicht da. Und Ines kam zur Welt und wurde adoptiert von ihrem weißen Papa und von ihrem schwarzen Vater wusste sie, bis sie 11 war, also ihre ganze Kindheit über, nichts. Ihr wurde auch nicht gesagt, dass sie schwarz war. Ihr wurde immer gesagt, na, du bist ein Zufall der Natur, du bist weiß. So, und mit diesem Paradox werd mal groß.
Wir hören mal die Regisseurin Ines Johnson Spain selbst über ihren Film Becoming Black.
Becoming Black ist die Geschichte eines Mädchens, in dem Falle von mir, aufgewachsen in den 60er Jahren in der DDR, die von ihren Eltern immer die Information bekommen hat, dass meine Hautfarbe Zufall ist und keine Bedeutung hat. Der Film selber ist letztendlich eine Auseinandersetzung damit, wie es zu dieser ziemlich absurden Geschichte kommen konnte. Und ist ein Versuch, einerseits die Umstände aufzuarbeiten, die dazu geführt haben, sowohl innerhalb der Familie als auch in der Umgebung, die dabei auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Gleichzeitig ist es aber auch meine Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus.
Die Regisseurin Ines Johnson Spain über ihren Film Becoming Black. Jetzt habt ihr diesen Film als Eröffnungsfilm gewählt für das Internationale Frauenfilmfestival. Und sie hat es schon angesprochen, es ist auch eine Auseinandersetzung mit ihrer Umgebung. Das heißt, die DDR, Ost-Berlin der 60er Jahre. Was sollte denn damit für eine Perspektive eröffnet werden auf die DDR?
So wie wir das im Team besprochen haben, ging es uns zuallererst um die absurden Geschichten, die der Rassismus in Deutschland hervorbringt. Es ging in zweiter Linie darum, dass diese Geschichte in der DDR entstanden ist. Ich glaube aber, sie hätte auch in Westdeutschland entstehen können. Es geht allgemein um diese Verdrängungsmechanismen, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg sehr gut griffen in Ost und West. Obwohl, wenn man Ines Interview, was wir ja online gestellt haben vor 2 Wochen, weil unser Festival nicht stattfinden konnte, sagt, dass wegen den Geheimhaltungsmechanismen innerhalb der DDR war also dieses Repressiv des Verschweigens auch nochmal ganz besonders. Aber abgesehen davon würde ich jetzt nicht sagen, dass dieser Film spezifisch eine besondere Perspektive auf die DDR aufmacht. Wir wollten ja auch gerade bei unserer Sektion von den Klischees, ob es nun eine Romantisierung oder eine Dämonisierung der DDR war, absehen und andere Perspektiven oder Narrative, wie Grit Lemke es nennt, aufmachen.
Was sind denn diese anderen Perspektiven noch? Also welche Filme sollten noch in diesem Wendefokus gezeigt werden? Was hätten die dann für Themen aufgebracht?
Also Betty Schiel hat einen Bogen gespannt von einem der allerersten Filme, die ja nach der Wende gemacht wurde, Berlin-Prenzlauer Berg, Begegnung zwischen dem 1. Mai und dem 1. Juli 1990 von Petra Tschirtner. Uns ging es eben ganz genau darum, nicht 89, der große spektakuläre Moment, den in Mitte zu rücken, sondern so wie wir weiblichen Kulturschaffenden das auch sehr gut können, mal hinter die Kulissen zu gucken, die Nuancen anzuschauen. Deswegen haben wir uns 1990 als Ausgangspunkt genommen und damit auch die Sektion mit diesem historischen, ganz tollen Dokumentarfilm angefangen. Und dann sind wir bis in die Neuzeit gegangen und haben zum Beispiel Grit Lemkes neuen Film über Gundermann gezeigt. Wir zeigen aber auch Vaterlandsverräter von Anne-Kathrin Händel und eine Reihe von Kurzfilmen, ganz tollen Kurzfilmen. Langeweile von Tina Barra, Der schwarze Kasten von Tamara Trampe und Im stillen Laut von Therese Koppe. Das waren alles so Filme, die wir gerne gezeigt hätten.
Ein anderer Film, der gezeigt worden wäre auf dem Internationalen Frauenfilmfestival Köln-Dortmund, ist Die Donau. Und er ist zumindest damit gemeinsam mit Becoming Black, dass es auch ein Dokumentarfilm ist und der sich auch zentral um eine Frauenfigur dreht. Wir hören mal so einige O-Töne aus diesem Film.
Arzt, Sekretär, Beamter, Lokomotivführer.
Und Frauen?
Schneiderin, Sekretärin, Krankenschwester.
Es erglimmt ein Strahl der Sonne.
Überall, wo Sie doch tätig sind, Frau, vertreten Sie das Recht der Frau auf Sie Gleichheit.
Wenn ich mich also in manchen Gremien zu Wort melde, habe ich manches Mal das Gefühl, ich beschreibe ein Mondkalb.
Ja, wir können viel erreichen.
Ich glaube, dass man auch dem Mann die Chance auf eine Familie und auf ein Familienleben geben soll.
Familienpolitik mit Arbeitszeitpolitik zusammenzuführen, das ist die Aufgabe von jungen Feministinnen heute.
Sie hat eben ganz radikal jegliche Rollenzuweisung an Männer und Frauen zurückgewiesen.
Was halten Sie vom Karenzurlaub für Männer?
Für Männer? Das ist ein Blödsinn.
Es hätten manche gern, dass ich meinen Schwung verliere. Wird nicht passieren.
Ewig Frauen fragen, füllt das ihr politisches Leben aus?
Ja, mehr als ich manchmal verkraften kann.
Denk immer daran, Girls verdienen viel mehr als nur ein bisschen fahren.
Früher hat man halt gesagt, naja, Frauen fragen, uninteressant und so. Jetzt weiß man, es ist ernst und
wir bleiben weiter lästig.
Eindrücke aus dem Film Die Donau von Sabine Derflinger. Es geht um Johanna Donau, die 1990 als SPÖ-Politikerin Bundesministerin für Frauenangelegenheiten und damit die erste österreichische Frauenministerin wurde. In der Beschreibung des Films steht, dass heutige Selbstverständlichkeiten damals, also zum Beispiel Sorgerecht, Verbot von sexueller Belästigung und Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Teil ihres politischen Kampfes waren. Wieso haben Sie sich denn für diesen Film entschieden im Programm, Maxa Zoller?
Ja, also wie du gerade schon vorgelesen hast, Sorgerecht, sexuelle Belästigung, Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Sind wir denn da schon am Ziel angelangt? Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt noch sehr viel zu tun. Und die Donau ist eine Figur, also Johanna Donau hieß sie, die mit unglaublich viel Fingerspitzengefühl, Intelligenz und sozialer Kompetenz Österreich, was Frauenpolitik angeht, wirklich auf den Kopf gestellt hat. Es ist ein Film, wie der Trailer schon sagt, der bringt ganz viele historische Archiv- O-Töne mit rein und stellt sie den heutigen gegenüber. Also das Kind am Anfang ist eine alte Aufnahme aus den 70er Jahren, das da so aufzählt, was so Männerberufe sind, was Frauenberufe sind. Dann hört man zwischendurch mal Krinsky, das ist damals der sozial österreichische SPD-Minister gewesen, der die Donau reingeholt hat. Dann hört man Alice Schwarzer, die deutsche Feministin, und dann auch die Donau selber. Und ganz am Schluss Frau Sabine Derfflinger, die den Film gemacht hat. Und bei diesen Gegenüberstellungen im Film, der immer wieder hin und her schneidet zwischen damals und heute, merkt man, wie sehr wir doch in konservativen Zeiten leben, vor allem in Österreich jetzt auch wieder, ganz, ganz deutlich. Und wie sehr wir uns an solche Galionsfiguren der Gleichberechtigung doch erinnern müssen als Vorbilder.
Das sagt Sabine Derfflinger auch selbst über ihren Film, und sie hat auch heutige Feministinnen vor die Kamera gebracht und schlägt damit quasi auch die Brücke zur Jetztzeit. Ich würde gerne noch mal darauf eingehen, was ist das denn für eine historische Beschäftigung mit feministischen Kämpfen und dann ja vielleicht auch mit einer Institutionalisierung von feministischen Kämpfen?
Das ist so, dass der Feminismus im Moment ja wieder, soll ich mal sagen, etwas im Trend liegt. Also es gibt ganz junge Frauen und Mädchen, die sich dafür einsetzen. Das Wort Emanze ist kein Schimpfwort mehr, wie es noch vor 15 Jahren war. Ich glaube, es gibt in der konservativen Wende in der Welt, gibt es eben diesen Gegendruck, sei es Fridays for Futures, aber sei es jetzt auch der Feminismus. Deswegen ist das Interesse wieder ganz hoch. Und es wird gleichzeitig festgestellt, Mensch, wir wissen ja gar nicht so viel für unsere Geschichte. Also wieso wurden wir in der Schule nicht unterrichtet über die Arbeit von Clara Zetkin? Wieso kennen wir nicht zu Joanna Truth? Wieso haben die Schülerinnen in Österreich nie was von Johanna Donal gehört? Louise Bourgeois, die Künstlerin, hat ihre Karriere mit 70 wirklich angefangen. Wieso ist das so? Also gibt es eine feministische Geschichte und wieso ist die so bruchstückhaft? Das ist dieser Gap zwischen den Generationen, den ich auch sehr stark spüre beim Festival. Und Sabine Derfflinger hat sich eben entschieden, dieser Lücke etwas entgegenzusetzen, und zwar mit einem Kinofilm. Und deswegen hat sie zusammen mit dem Johanna Donal Institut einen ganz tollen und auch sehr vielschichtigen Film über diese Person gemacht.
Ja, daran anschließend vielleicht nochmal die Frage, was kann denn der Film leisten für eine feministische Geschichtsschreibung?
Also erstmal glaube ich, um dann das nochmal ein bisschen weiter auszuholen, denn es ist ja wirklich ein interessantes Thema, diese, nicht die Geschichte, sondern die Geschichtsschreibung. Sagen wir mal auch ruhig des deutschen Feminismus. Man muss nicht mal gleich so global denken, wir können auch mal vor der eigenen Haustür kehren. Es wird uns ja jetzt oft gesagt, dass diese männlich dominierte Geschichtsschreibung die Schuld der alten weißen Männer sei. Aber beim Festival selber ist es so, dass das Frauenfilmfestival Dortmund-Köln, das gibt es seit den Mitte 80er Jahren, war sehr unsexy. In den 90ern, späten 90ern und frühen 2000ern, als angenommen wurde, dass wir nun die Gleichberechtigung erreicht haben. Und wir wurden auch von Frauen und weiblichen Journalistinnen nicht unbedingt, sagen wir mal, unterstützt. Und die haben sich einfach nicht interessiert, weil das war einfach nicht sexy, es waren andere Dinge interessanter. Das heißt aber auch für uns, dass wir diese Lücke in der Geschichtsschreibung nicht kategorisch den Männern in die Schuhe schieben können, sondern dass auch wir Frauen, und ich schreibe dann Frauen mit dem Sternchen, Eigenarbeit leisten müssen und schauen müssen, na, wo haben wir uns denn da irgendwie von dem Weg abbringen lassen. Und das ist die Arbeit des Frauenfilmfestivals. Das Tolle am Film, um auf deine Frage zurückzukommen, ist, dass sich jeder ins Kino traut. Also nicht jeder liest unbedingt und nicht jeder geht ins Museum. Aber man liebt doch das Kino und keiner hat Angst vorm Kino. Keiner hat Angst, die Schwelle ins Kino zu übertreten. Und deswegen ist es ein tolles Medium, viele, viele Leute zu erreichen. Man kann ja auch im Kino danach gemeinsam über den Film reden. Wann hat man denn nochmal, sage ich, 100 bis 200 Leute in einem Raum und kann kollektiv zusammen etwas besprechen? Das ist in der Zeit der Digitalisierung sehr selten geworden und das Film einfach ein ganz tolles Medium.
Jetzt haben wir viel auf die Rezeption von Filmen geschaut. Wenn wir auf die Produktion gucken, dann muss man sagen, dass es vor allem auch noch Männer sind, die zum Beispiel die Kamera machen. Der Film Die Donau, dieser Dokumentarfilm, der wurde von einem Female Cast produziert. Was heißt das eigentlich genau und wieso hat es seine Notwendigkeit heute?
Also ein Female Cast, das ist einfach ein weibliches Team. Das ist jetzt keine große neue Entwicklung, aber das ist einfach ein Begriff, der Filme beschreibt, in dem der Schnitt, die Kamera, Drehbuch und Regie von Frauen gemacht wurde. Und da gibt es ganz verschiedene Gründe. Zum Beispiel ist es bei Die Donau so, dass sich die Sabine Derflinger einfach mit Freundinnen und Bekannten und alten Wegbegleiterinnen zusammengetan hat und sie sich einfach am wohlsten fühlten, diesen Film über ihre Johanna Donau zusammen mit Freundinnen zu machen, was auch dazu führte, dass der Film diese soziale Komponente der Donau, die so wichtig war, auch rauskehrt oder herausbringt. Wir hatten letztes Jahr unser Spielfilmwettbewerb, den Preis hat gewonnen Tiona Miteska mit ihrem Film Gott existiert, ihr Name ist Petronia aus Mazedonien. Bei Tiona ist es so, sie hat sich einfach in ihrer langen Karriere dazu besonnen, dass sie mit Frauen am besten arbeiten kann. Sie sagt immer, sie haben nicht so ein großes Ego. Da kann man einfach schneller in die Diskussion einsteigen und schneller am Herz der Sache, nämlich an der Arbeit. Ja, man muss nicht so die Befindlichkeiten erstmal abtasten. Oder Beatrice Seignet, eine brasilianische Regisseurin, hat einen ganz tollen Film gemacht, der bei uns im Wettbewerb lief letztes Jahr, Los Silencios, also die Stille. Das ist ein Spielfilm mit dokumentarischen Formen. Da geht es um Menschen, die auf einer Insel zwischen Kolumbien und Brasilien wohnen. Da musste man sich an das Sujet rantasten. Da ist Beatrice Seignet auch mit einem Female Cast hingereist und da waren nun mal in diesem Cast drei Mütter mit stillenden Babys dabei. Und da kann man sich ja vorstellen, dass diese Annäherungsprozesse zu der Bevölkerung mit so vielen Frauen, Müttern und kleinen Babys einfach sehr viel smoother vonstatten geht, dass man ganz schnell auf ganz nette Art und unkonventionelle Art und Weise Zugang zu der Bevölkerung findet. Und deswegen konnte sie auch so einen tollen Film machen.
Mit Maxa Zoller, der Leiterin des Internationalen Frauenfilmfestivals, spreche ich über die Themen, die für das diesjährige Festival geplant waren und Dinge, die daran hängen. Jetzt haben wir viel über Filme, über Inhalte gesprochen. Das diesjährige Festival sollte eigentlich Ende letzten Monats stattfinden. Das konnte es nicht aufgrund der Corona-Situation. Wie ist denn der Ausblick? Gibt es ein Nachholen?
Wir hoffen, dass wir das Festival in konzentrierter Form im September stattfinden lassen können. Wir würden von unserem Programm dann die Dinge zeigen, die absolut dieses Jahr stattfinden müssen, also die zeitgebunden ist. Was heißt das für ein Festival? Für ein Festival wie uns mit einem Wettbewerb heißt es, dass unser Wettbewerb gezeigt werden muss, denn nächstes Jahr sind die Filme zu alt. Und wir würden gerne unser Fokusthema nach der Wende 1990-2020 dieses Jahr zeigen, denn wir haben dieses Jahr das Jubiläum der Wende, 30 Jahre. Die anderen Veranstaltungen werden wir so unterm Jahr hoffentlich verteilen oder ins nächste Festival ziehen. Wir haben in der Festivalwoche, also wo wir hätten stattfinden sollen, ein Programm online gestellt und das hat uns sehr viel Freude und neue Erkenntnisse gebracht. Wir haben Gespräche zwischen Regisseurinnen und zwischen Kuratorinnen und Regisseurinnen auf Vimeo und Facebook gestellt und das war für uns ganz neu und ich habe da sehr viel gelernt und werde da auch dran weiterarbeiten und das Festival mehr online stellen.